Stegisch präsentieren. Spielfrei. Der Fußball-Podcast.
Episode 114. High und Lowlights 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und in der weihnachtlich-festlichen Zeit sitzt da mir wieder gegenüber mit seinem Rauschebart Stefan Adelmann. Hallo.
Hallo Alex Stegisch.
Bist du bereit für Weihnachten?
Ja.
Bist du bereit für die letzte Spielfrei-Folge vor Weihnachten?
Ja, absolut. Ja, für beides bereit. Bereit für Weihnachten schon aufgrund meiner Karenz, habe ich ganz viele Weihnachtslieder hören können. Mhm. Und bereit für die letzte Episode natürlich, weil wir ja gesagt haben, wir wollen heute quasi die Arbeit für alle anderen Podcasts übernehmen. Wir fassen heute nochmal alles Wichtige zusammen.
Auf der Welt.
Genau, damit sich sonst keiner mehr irgendwas anhören muss. Mhm. Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, gut, dass ihr eingeschaltet habt. Alles, was heute erfahrt,
vor allem auch ist wichtig. Gewesen. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen in der Zukunft, wenn man sich so wie eine Timekapsel-Sicht, wenn man sich über das Jahr 2023 informieren will, in zum Beispiel 100 Jahren, kann man zu uns kommen, gleichzeitig ein bisschen Urlaub vom Gehirn.
Genau.
Hört sich ein bisschen was an.
Na, 114. Episode, lieber Alex Stegisch. Wir schauen uns heute an die Highlights und Lowlights 2023.
Ja.
Das heißt, unsere ganz persönliche Liste an Dingen, an Themen, an Events, was auch immer, die uns beide bewegt haben. Das heißt, es ist ein Jahresrückblick der sehr subjektiven Art.
Wie fast alle Jahresrückblicke.
So fast alle. Nein, aber es ist tatsächlich, es geht rein darum, was hat uns beide plus das restliche Spielfrei-Team in Person von unserem wunderbaren Techniker, Technikchef, Technikguru Robert Schwarz in diesem Jahr bewegt. Genau. Und das machen wir uns heute. Das heißt, wir haben einen genialen Schachzug gemacht. Wir nehmen die allseits beliebte Kategorie große 10. Und machen daraus eine ganze Episode.
Wie wir das zum Beispiel auch schon bei Episode 100 gemacht haben.
Na, da haben wir die großen 10 der großen 10 gehabt, aber ja, die ganze Episode. Was war das?
War die ganze Episode,
ja. Naja, genial.
Ja, war nicht so schlecht. Du, um das Ganze festlich zu gestalten, nachdem ich mir Weihnachtszipfel mit zu vergessen habe, habe ich da ein Geschenk mitgebracht.
Oh.
Das darfst du jetzt auch machen.
Wirklich?
Ja.
On air.
Ja, wenn es halt. Jetzt wisst ihr, wir müssen ein bisschen. Jetzt haben wir ja Videopodcast, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify, überall verfügbar. Und da müssen wir ja ein bisschen was für die Fans tun, die uns auch anschauen wollen. Ja?
Jetzt natürlich on air offenbarst du natürlich, dass du der einzig Soziale bist, weil ich natürlich nichts mit für dich.
Naja, jetzt, aber es ist ja noch nicht Weihnachten, das hast du ja nicht wissen können.
Boah, jetzt hast du mir einen Druck auferlegt, dass ich noch was besorgen muss. Ich hätte jetzt gehofft, dass du sagst, nein, das passt schon, sondern ich komme
nichts. Das passt kaufen. Nicht schon, du musst was kaufen, wir sind eine Gesellschaft.
Schau, ein Buch?
Ja, dass du mal was liest.
Dankeschön.
Darfst du noch kurz vorlesen, um was geht?
Anleitung zum Weinsaufen von Curly und Willi Schlögl. Wein-Podcast Nummer 1.
Unsere Podcast-Kollegen aus Berlin und Schrägstrich Steiermark, hätte ich gesagt, haben so ein wunderbares Buch gemacht, das mir letztens ein Spielfreihörer empfohlen hat. Ist mit mir zusammengestanden
und das
hat,
ist ja cool.
Hat gesagt, er war ein bisschen zwiegespalten, weil er wollte nicht ins Buchgeschäft gehen und sagen, wo steht denn bitte das Buch Anleitung zum Weinsaufen? Und da habe ich nur mehr gelacht und gesagt, das mache ich natürlich sofort. Da bin ich in die Buchhandlung meines Vertrauens spaziert und gesagt, ich hätte gern bitte zweimal das Buch Anleitung zum Weinsaufen.
Oh Gott, können wir bitte ein Buch schreiben? Ich hätte sofort gerne ein Buch geschrieben. Boah, das müssen wir heute off-air besprechen, weil das wird sonst zu lange.
Aha, ich glaube, das Buch schreiben wird auch zu lange für uns. Aber schauen wir mal. Ja, ansonsten geht es heute ein bisschen anders ab. Wir haben jetzt nicht wirklich was vorbereitet, was so rund um Fußball international passiert ist. Wir haben auch keine großen Szenen in dem Sinn, aber wir haben nichtsdestotrotz eine Rubrik heute wieder mitgebracht und das ist das Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Und zwar frisch, saftig, steirisch, habe ich mir gedacht, haben wir heute was für dich besorgt. Warte mal.
Dankeschön.
Unter dem Motto Rosé All Day trinkt man heute einen Rosé-Spritzer vom Schneeberger.
Tja, ja? Köstlich.
Und was mir am allermeisten taugt, weil es haben fast keine dieser Flaschen, Trefferschluss.
Und ich mag das jetzt nebenbei, die Anleitung habe, wie ich das trinken muss.
Ja, aber das findest du nicht jetzt aus, sondern findest du nach der Sendung aus. Wir machen das mal auf, hätte ich gesagt.
Danke, Alex Stegisch. Und das, ich weiß, ich fühle mich von dir gebauchpinselt und geehrt, dass du das Getränk sogar gekühlt hast.
Ja. Prost. Ist im Winter leichter.
Prost. War das letzte Mal das Mentos-Getränk?
Ja.
Boah, das war arg.
Das war extrem schier.
Ich glaube, da habe ich noch geträumt davon. Köstlich. Oh Mann, der Schneeberger.
Nicht schlecht, ja.
Was der Schneeberger kann.
Ja, passt auf jeden Fall gut. Ja, Stefan, erklär uns jetzt einmal.
Ja.
Willst du uns das jetzt nochmal erklären mit den...
Absolut, absolut. Also für alle, die zum ersten Mal zuhören, also ich bin schon ganz kurz...
echt sehr, sehr guter Spritzer.
Ich habe schon ganz kurz gesagt, in unseren Episoden gibt es üblicherweise die großen 10, das heißt, das ist eine Rangliste zu einem bestimmten Thema unserer Wahl. Das machen wir eigentlich jedes Mal. Und bei diesen üblichen Formaten hat der liebe Alex 5 Antwortmöglichkeiten. Ich habe 5 Antwortmöglichkeiten. Wir wissen nicht, was der jeweils andere hat. Und das ergibt die großen 10. Und danach kommt unser Schwerpunktthema. Heute alles anders.
Ja.
114. Episode ist alles anders. Also fast alles. Es gibt kein Schwerpunktthema, sondern das ist unser Schwerpunktthema. Und was wir beide gemacht haben, ist heute ausnahmsweise die Liste gemeinsam erstellt. Das heißt, weil sonst, wir wollten nicht riskieren, dass wir bei unserer Sendung heute doppelt Nennungen haben.
Genau,
deswegen haben wir gesagt, wir einigen uns darauf, was ist wirklich für uns beide unsere Rangliste der großen 10 Highlights und Lowlights. Also es geht nicht nur darum, was wir cool gefunden haben, sondern auch, was wir vielleicht richtig kacke gefunden haben.
Genau, und in alter Rasenfunkmanier widmen wir uns jeden Punkt circa eine Stunde. Das heißt, bei 10 Punkten sind wir da heute mit dem und dann fertig.
Ja, genau.
Ihr auch da draußen. Ja. Und ja, wird sicher spaßig werden. Ja.
YouTube also, sich freuen. Falls euch noch schnell, ich meine, es geht live, es
kann einfach live, Pause drucken. Gell? Pause.
Man sollte ich wollte nämlich sagen, man holt sich einfach noch schnell ein Ladekabel, weil es kann länger dauern.
Ja.
Gut, wollen wir anstarten, würde ich sagen, anfangen.
Wir starten an.
114. Episode heißt, wer fängt an?
Ich.
Du fängst an. Okay, cool.
Ja.
Das heißt, ich mache Platz 1.
Ja.
Cool.
Passt. Wir schauen nach Frankreich und zwar zu den Gewaltexzessen im französischen Fußball. Ein wichtiges Thema für uns. Ich glaube, generell, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir Gewalt im Fußball einmal eine eigene Folge daraus machen wollen, weil es einfach echt arg zugeht im Fußball, schon seit Jahrhunderten. Und in Frankreich aktuell gipfelt sich das ein bisschen in so ziemlich allem, was man sich so vorstellen kann. Also abseits des Platzes, absolutes Chaos. Teambusse, die attackiert werden, Trainer, die sich verletzen auf der Reise zu einem Spiel. Wir haben Gesänge auf den Tribünen, die homophob sind, die rassistisch sind, die einfach in jeglicher Hinsicht ungut sind. Wir haben Übergriffe auf Spielfeld, das heißt, ich weiß jetzt immer, wie der Goalie geheißen hat, aber Goalie ist von Raketen abgeschossen worden, Spiel abbrochen werden müssen. Generell haben schon Spiele abbrochen werden müssen. Fans, die leider abgestochen worden sind, ja, also auch das hat es schon gegeben. Im Grunde genommen kann man sich eigentlich kaum was vorstellen, was noch nicht passiert ist.
Also, es ist im Moment wirklich schockierend, so ehrlich muss man sein. Und du sagst es eh richtig, es ist jetzt nicht nur, das Thema beschäftigt ja nicht nur Frankreich.
Ja.
Aber es kommen schon sehr regelmäßig sehr viel grausliche Nachrichten. Und jetzt war eben vor kurzem, wie du gesagt hast, dieser 31-jährige Fan, der beim Spiel Nantes gegen Nizza, ich glaube, abgestochen worden ist und so weiter. Also du siehst, und das sind ja nicht wir die Einzigen, die das sagen, dass Fußball natürlich das Spiegelbild einer Gesellschaft ist. Und wenn halt in einer Gesellschaft sehr viel, wie soll man sagen, Sprengstoff oder sehr viel Energie drinnen ist, die keine positive Energie ist, dann schlagt sich das halt auch im Fußball nieder. Und du hast halt mittlerweile Situationen, wo du sagst, okay, Marseille auswärts muss ich mir nicht antun, wenn ich da hinfahre. Und wenn es vor allem wenn's dann eine gewisse Vorgeschichte gibt und man das Gefühl, Olympique Marseille hat fast mit jedem eine Vorgeschichte.
Das wirkt so.
Ob es jetzt PSG ist, ob es jetzt der Nizza ist, ob es jetzt der Lyon ist oder was auch immer, es eskaliert. Ja. Also wie gesagt, es geht jetzt nicht, das ist jetzt kein Marseille-Bashing, weil.
Nein, nein.
Aber es ist erschreckend, wie es dort im Moment zugeht.
Ich meine, der Lyon-Präsident hat was Ähnliches gesagt, der hat auch gemeint, Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft, was ja soweit auch stimmt. Mir ist es als Ausrede vom einzelnen Fußballpräsidenten oder als Begründung, kann ich super nachvollziehen. Die Rolle der Liga und die Rolle von Frankreich in dem Fall als Ganzes, muss man auch sagen, der Politik, kann ich trotzdem nicht nachvollziehen. Mir erinnert es immer an diese Simpsons-Folge, falls du die kennst, mit den Hippie-Eltern von Ned Flanders, die beim Psychiater sind und sagen, wir haben absolut nichts dann, wir haben keine Ideen mehr.
Die bieten nichts, gell?
Und das denkt man sich halt schon als neutraler Beobachter. Jetzt muss ich zugeben, die französische Liga ist nicht für mich nicht die reizvollste. Also ich habe ganz wenig gesehen, weil mein PSG halt wirklich verwurscht ist. Und ich habe dort auch keinen Club, den jetzt der super Support oder so. Es ist einfach für das, es ist zu viel Fußballangebot, dass ich die Liga auch noch verfolgen darf, sagen wir es einmal so. Aber was man halt aus den Medien super mitkriegt, ist, es gibt nur diese Pflaster. Es gibt nur die Auswärtsfans von Marseille dürfen halt jetzt nicht mehr auswärts fahren. Okay, ja, aber das ist halt noch ein bisschen zu wenig. Ne?
Und es wäre natürlich interessant zu wissen, was es für wirklich etablierte Wege gibt, um dieser Gewalt entgegenzuwirken. Weil es ist halt auch keine vielversprechende Herangehensweise, alles mit Polizei jetzt zuzupflastern. Mhm. Weil du weißt, der Fußballfan weiß, dass halt oft einmal die Präsenz von Polizei, egal wie zurückhaltend sie sind, bei vielen halt nur noch mehr die Leute zum Auszucken bringt. Und du kannst halt auch nicht eine ganze Stadt abriegeln, wenn er spürt und so weiter. Das heißt, irgendwo brauchst du reinigende Kräfte, die da von innen kommen. Das heißt, das Gewaltpotenzial kann sich nicht die ganze Zeit so entladen. Und natürlich, so wie du sagst, wir verfolgen beide jetzt nicht sehr aktiv den französischen Fußball. Was halt einfach ist, diese Mischkulanz aus unsexy Nachrichten über Gewaltexzesse plus einer PSG-Dominanz mit 11 Meisterschaften in den letzten, 9 Meisterschaften in den letzten 11 Jahren, ist halt so mittelmäßig attraktiv. Da übersieht man dann auch gerne mal, dass es durchaus coole Sachen gibt, auch jetzt dann mit einer gewissen österreichischen Brille, wenn man sieht, dass der Adi Hütter richtig gut performt, ja, mit seiner AS Monaco.
Das ist schon cool. Ist auf jeden Fall interessant und man muss auch sagen, Nizza heute ziehe ich ganz knapp an PSG, also für das, wenn man sich die Kaderwerte und so anschaut, das ist eh voll cool.
Kevin Danso spielt eine richtig gute Rolle, habe ich heuer das Vergnügen gehabt, ihn einmal live zu sehen. Mhm. Das war richtig, richtig gut, muss ich sagen. Und nein, also es gibt gute Sachen natürlich, aber ja, unser Platz 10, vielleicht runden wir es ab, unser Platz 10, die Gewaltexzesse im französischen Fußball ist absolutes Lowlight.
Jawohl, Platz 9 dann,
gut, Stefan. Gut, jetzt machen wir mal was wir ganz selten machen. Mhm. Und zwar sprechen wir über das österreichische Nationalteam.
Endlich, wir haben schon so viele Hörerschaften gehabt, die sich aufgeregt haben, dass wir da immer so wenig drüber reden.
Ja, oder komplette Zyniker sind zu dem ganzen Thema. Ja.
Wobei, als Zyniker sehe ich mich wirklich nicht, weil ich finde, aber man kommt jetzt auch dazu, aber ich finde ja auch, dass das Nationalteam macht einen super Job. Also
macht einen super Job und es ist ja jetzt angenehmer, wieder einzuschalten, wenn solche Sachen sind. Ja. Also ich war jetzt auch kein so diehard, ich stelle mich im Nationalteam in die Kurven und schaue mir jedes Länderspiel an, nur weil es Länderspiel ist.
Ja, wir waren sogar schon bei
Länderspielen. Wir waren auch schon bei Länderspielen.
Also so ist ja nicht.
Also bitte, wer will uns kritisieren? Ja. Nein, aber es ist tatsächlich so, es ist nicht so, dass wir jetzt hinfiebern. Wir fiebern hin, wenn es natürlich um was geht, weil da sind wir schon so einseitig, sagen wir, unterwegs.
Sagen wir, was es ist. Es nervt uns beim Nationalteam eigentlich nur das, dass es den regulären Meisterschaftsbetrieb der Ligen stört. Das ist es eigentlich hauptsächlich, weil jedes Highlight zur Europameisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft und so, das ziehen wir uns eh irgendwie eine. Aber die Quali, wo halt die ersten Spiele dann halt 4 Runden nach Meisterschaftsstart sind, das passt doch nicht. Da kommt kein Rhythmus rein und das stört uns ein bisschen. Ansonsten
Nationalteam für mich. Genau. Und jetzt kommen wir ja zu dem Punkt. Absolutes Highlight in diesem Jahr.
Ja.
Also wir haben es ja bezeichnet als wie Phönix aus der Vodaschenasche, sind sie aufgestiegen und glaube ich heuer wirklich gegipfelt in einem großartigen Kalenderjahr, das die Rangnick-Jungs da hingelegt haben.
Ja.
Sie haben ein bummsouveränes Quali gespielt für die EM in Deutschland, kann man nicht von jedem sagen. Looking at you, Italien. Dann haben wir 2 Freundschaftsspiele, die natürlich dann gegipfelt sind in einem 2-0 Heimerfolg gegen Deutschland, was sie mittlerweile gar nicht mehr so, ich meine, wir wollen jetzt überhaupt nicht von Quarterback-Momenten sprechen, die Blöße wollen wir uns nicht geben, aber es fühlt sich gar nicht mehr so absurd an, zu sagen, okay, haben wir wieder gegen die Deutschen gewonnen. Im Moment ist es tatsächlich durchaus ein Ding, das vom Möglichen zum Üblichen geworden ist. Mhm. Weil es sich halt auch die Deutschen komplett implodieren in vielen Bereichen.
Ja, klar.
Nein, aber tatsächlich, österreichische Nationalteam, 6 Spiele in der Quali, 8 Spiele in der Quali, 6 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage.
Ja.
Bumm, souverän, 2024, Berlin, wir kommen.
Genau, und wenn man sich das im Detail ein bisschen anschaut, verloren haben sie nur gegen Belgien. Belgien ist zwar jetzt nicht mehr so stark vielleicht wie diese goldene Generation, die es da vor ein paar Jahren gehabt haben. Nichtsdestotrotz wird denen ja Außenseiter Chance auf die Europameisterschaft eingehabt und zwar völlig zu Recht.
Cool. Also,
das darf man schon nicht vergessen, dass da nach wie vor der Bräuner von Lukaku flankt und so.
Absolut, und die goldene belgische Generation hat ja auch nichts gewonnen.
Hat auch nichts gewonnen
und wenn du einen Big Rom vorn drinnen hast, das ist halt schon immer brandgefährlich. Also das ist schon noch immer oberste Schublade.
Ich glaube, den einzigen Punkt, den ich da jetzt noch gerne mit dir besprechen würde, ist die Rolle des Ralf Rangnicks. Wir können ja heutzutage kaum noch Thema anreißen, wo nicht der Balestra schon ein bisschen vorab ein Thema...
Umgekehrt. Muss ich mal reingrätschen. Du sagst, der Balestra hat vorab was gemacht.
Ja.
Du weißt, ich bin ja alter Verschwörungstheoretiker und, ja. Und ich sehe ja überall die Mikrofone von Palestra.
Für alle, die es nicht wissen, da auf deinem iPad lassen keine Spielfreinotizen, da ist ganz normal irgendwie so ein komisches Forum offen, wo man nebenbei mitpostet.
Nein, aber wie oft ist es schon passiert, dass wir Themen besprochen haben, intern, ja. In der streng geheimen, oder wir haben irgendeinen Maulwurf, ich schaue zur Regie, weil Simon Hirt, wir haben mit ihm schon mit den Kollegen Grüße, von Liebe Grüße an Simon Hirt von Palestra, du bist ja relativ viel im Austausch mit ihm, Robert, immer wieder kommt man vor. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, immer wieder besprechen wir Themen, die wir machen wollen.
Ja.
Und du kannst da sicher sein, dass die nächste Episode 2 Monate später von Palestra wieder genau das Thema behandelt. Und nein, das kann kein Zufall irgendwann sein. Aber auf jeden Fall,
das ist jetzt Zufall, jedenfalls.
Du wolltest was sagen.
Palestra hat schon super Geschichten rund um Ralf Reinl
gebracht. Ja, das stimmt. Absolut großartige Ausgabe.
Da müssen wir unbedingt darauf verweisen, weil wir dem Palestra im Geiste ja sehr nahe sind.
Wir mögen ihn.
Genau. Ja. Und ich würde jetzt mit dir schon einmal ganz kurz diskutieren, dass der Rangnick das besser macht als der Foto. Das glaube ich, da brauchen wir nicht viel drüber diskutieren. Aber was so spannend ist, es hat nicht gereicht für das Krisengebeutel der United. Die haben ihn überhaupt nicht anerkannt als das, was er ist.
Ja, ich meine, ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, der Rangnick gilt ja als der Vater hinter dieser Idee. Des Salzburger Systems und so weiter. Ja. Und so viele waren ja seine Zöglinge von den ganzen Trainern und so weiter und so fort. Und jetzt trifft er halt auf ein Land, auf ein Nationalteam, auf einen Kader, wo extrem viele seiner Spieler nach den Prinzipien ausgebildet worden sind und jahrelang gespielt haben unter vielen erfolgreichen Trainern, die angeblich, ich sage nicht angeblich, weil ich anzweifle das nicht, aber ich war nicht dabei, weiß es nicht. Aber offensichtlich auf Ralf Rangnick zurückgehen. Das heißt, er tut sich natürlich viel, viel leichter, sein Spiel da reinzubringen. Auf der anderen Seite wirkt natürlich dann die Entwicklung von Franco Foda zu einem Ralf Rangnick halt noch härter aufgrund des Übergangs von Franco Foda halt weg, weißt du?
Ja.
Also das heißt, wäre davor irgendein, ich nenne ihn jetzt mal progressiver Trainer gewesen, der irgendwie mutig spielen lässt, und der Ralf Rangnick übernimmt, dann hätte es gesagt, okay, es wäre vielleicht eine Weiterentwicklung vom Nationalteam gegeben. Jetzt hast du halt wirklich einen Bruch gehabt, einen spielerischen Bruch. Und dass es halt so schnell funktioniert, ist sicher dem geschuldet, dass er quasi auf eine Substanz trifft, die jahrelang jetzt da schon seinen Fußball gespielt hat.
Aber das denke ich mir jetzt bei United irgendwo auch, weil von Ole Gunnar Solskjaer zu Rangnick, das ist schon ein ordentlicher Bruch. Und der Kader von United ist ja nicht das größte Problem, oder?
Sehe ich nicht so. Also ich bin schon irgendwann bei dem Punkt, irgendwann sind dann nicht mehr die Trainer schuld. Irgendwann bist du dann bei dem Punkt angekommen, da sind die Entscheider schuld, da sind die Spieler dann schuld und nicht, es kann dann nicht sein. Vielleicht oft passt es nicht. Wir haben ja die Wochen erst darüber gesprochen, über Unai Emery.
Ja.
Zweifelsohne grandios guter Trainer, sagt es gerade mit Aston Villa, hat bei Arsenal einfach nicht funktioniert.
Ja, okay.
Aus welchen Gründen, du bist da näher dran, du hast gemeint, dass vielleicht zu wenig Zeit geben oder was auch immer ist. Du hast gesagt, der Kader war schlechter.
Ich verweise da immer gerne auf die Innenverteidigung, Mustafi, Sokrates.
Ja, nein,
das ist schwieriger als die aktuelle Innenverteidigung.
Ja. Aber trotzdem hat er einfach nicht funktioniert.
Ja.
Und dann sagst du, okay, dann kommt der nächste Trainer, bei dem funktioniert. Aber wenn Trainer auf Trainer kommt, unterschiedliche Trainertypen kommen und nichts davon funktioniert, ein Spieler spielt unter keinem von diesen Trainern gut, dann ist das schon irgendwie ein Zeichen, dass vielleicht da irgendwas anderes als der Trainerstuhl das Problem ist.
Ja, aber auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz zurück zum Nationalteam. Also die Quali war jetzt super, wie du gesagt hast, 6 Siege, einmal verloren gegen Belgien und einmal X gespielt. Also wirklich, wirklich top. Jetzt steht dann die Europameisterschaft im Sommer vor der Tür. Was die Gruppen ist entsprechend schwer, ja. Also für alle, die es noch nicht gehört haben, wir haben unter anderem Frankreich und
die Niederlande.
Die Niederlande in der Gruppe. Wer ist der vierte Gegner?
Ja, entweder Polen, Estland, Finnland oder, warte, das habe ich in meinen Notizen drinnen, Wales. Mit dem wir auch nie kommt man vor gute Erfahrungen gemacht haben, wenn ich mich richtig erinnere. Aber zumindest Gareth Bale spielt nicht mehr.
Ja, das ist schon mal
schwer. Ja, also.
Das Gute ist, man hat als Gruppendritter auch noch Chance, ne?
Also, ja, das geht ja auch irgendwie so, genau.
Das geht ja noch ein bisschen.
Aber ich glaube, da geht es wahrscheinlich wieder um den besten Gruppendritten, da wird es dann schon hart. Also, Frankreich als Kapazunder, die Niederlande sind halt nicht mehr diese Chaoten-Niederlande, wie es halt noch vor 3, 4, 5 Jahren waren, sondern die haben sie ja wirklich gut gefangen.
Wobei die Quali auch nicht so super war, ja.
Aber da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Punkt, gegen wen geht dein Spiel so richtig gut auf? vielleicht geht es auch gerade gegen die Niederlande richtig gut auf. Mhm. Ich glaube, das erste Spiel ist ja gegen Frankreich.
Ja, das wird generell hart. Auf der anderen Seite, man hat wirklich nichts zum Verlieren, ja, weil jeder weiß, an einem normalen Tag gewinnt da Frankreich und das wahrscheinlich nicht zu Unrecht. Und von dem her kann man recht locker aufspielen.
Ich glaube, also ich traue ihnen zu, dass man, keine Ahnung, irgendwann für die Großen rauskicken, dass man vielleicht die Niederlande überwinden oder dass vielleicht die Franzosen einen Aussetzer haben bei dem Turnier. Kann ja durchaus sein. Braucht nur die erste Partie so laufen, dass, keine Ahnung, König Marco am Schluss noch an eine Nudel in der 90. Minute oder was auch immer, oder an einen Spaß, je nachdem, was er machen will. Ja. Und plötzlich hast du eine ganz andere Dynamik in der Gruppe drinnen. Also alles ist möglich. Das sagt schon mal relativ viel aus über das, was Ralf Rangnick, glaube ich, an Selbstbewusstsein eingeimpft hat. Nicht nur in die Mannschaft, sondern auch in die Zuseherinnen und Zuseher. Dass man sagt, es ist aus meiner Sicht wirklich was möglich, dass man weiterkommt.
Ja. Ja. Apropos weiterkommen, wir gehen zum nächsten Punkt.
Platz Alexander, 8 Platz 8.
Es ist die Vergabe der WM 2034 nach Saudi-Arabien. Wir haben, ich glaube die Episode 112 war das.
Nicht lang her, genau.
Ja, wo wir, also vor zwei Episoden sozusagen, wo wir uns, oder 111?
111 war es.
111, ja. Wo wir uns mit den Vergaben der FIFA beschäftigt haben. Es ist einfach zum Haare raufen, ja. Da passiert einfach immer irgendwas. Also Schindluder wird da getrieben, wie es so schön heißt. Ja, darf man das so sagen? Wie fassen wir das jetzt am besten nochmal kurz und knackig zusammen? Die FIFA hat alles dafür getan, und man muss wirklich sagen, die FIFA, dass es ein No-Brainer sozusagen ist, dass Saudi-Arabien die WM kriegt. Am einfachsten hat das natürlich dadurch funktioniert, dass es nicht einmal mehr einen Gegenkandidaten gegeben hat. Alle, die ein bisschen in Frage gekommen wären, eine WM auszutragen, sind mit so einer komischen, die Welt umspannende Weltmeisterschaft für 2030 beglückwünscht worden, die von Südamerika bis Afrika und Portugal geht. Das heißt, auf drei Kontinenten austragen wird, um einfach sicher zu gehen, dass es 2034 keine Alternative gibt, was dazu führt, dass der logischerweise der einzigen Kandidatur den Auftrag sowieso erteilen muss, sozusagen. Und ja, das ist halt bezeichnend für Gianni Infantino. Okay. Da können wir jetzt wieder zwei Folgen zurückgehen. Das war, glaube ich, dann 112. Nein, 113 war unsere letzte Episode war Gianni Infantino, wo wir erklären, wie arg der Typ eigentlich ist und wie logisch das eigentlich dann ist, dass sowas passiert. Und es gibt nur mehr einen Motivator in der FIFA, um Dinge zu tun, und das ist Wachstum. Ja. Es gibt nichts anderes mehr. Kann ich noch neue Märkte schließen oder kann ich aus den Märkten, die ich erschlossen habe, noch mehr Kohle haben? Tragt das dazu bei, dann birge ich mir die restliche Fußballwelt so hin, dass sich das ausgeht.
Und das ist ja auch kein Geheimnis. Ich habe jetzt vor kurzem einen FIFA-Report gelesen mit einem Vorwort von Gianni Infantino. Und der Gianni Infantino sagt, sein Ziel ist es, den Fußball truly global zu machen. Mhm. Und das heißt halt, genau, es geht um Wachstum. Es geht darum, dass jeder auf der Welt dieses schöne Spiel, das kannst du jetzt richtig schändend formulieren in einem gut geschriebenen Vorwort, dass jeder auf der Welt dieses schöne Spiel quasi auch erleben kann. Mhm. Vielleicht, um nochmal kurz mein Senf noch dazu zu geben. Ich finde ja, da muss man wirklich trennen. Und das war so ein bisschen schon auch unsere persönliche Erkenntnis, glaube ich, aus unserem Feature im vorigen Jahr mit dem Ballester rund um die WM in Katar. Man muss schon trennen das Gastgeberland und den Vergabeprozess. Und es ist nicht die Entscheidung, dass die WM nach Saudi-Arabien vergeben wird, die ich komisch finde. Das ist zu akzeptieren und das ist okay. Das war sehr naheliegend, dass das passieren wird. Mhm. Da darf man jetzt auch keine Tomaten auf den Augen haben. Es ist ganz einfach die Art und Weise, wie das passiert. Diese Dreistigkeit, dass du sagst, okay, ganz ehrlich, ihr könnt es mir gar nicht ankommen. Und diese Dreistigkeit hat ganz einfach, ganz klar, das macht nur jemand, der es in seiner Macht unbeschränkt fühlt. Dass du sagst, okay, schau her, ich kann diesen Wahlprozess komplett aushebeln. Braucht man nicht. Da werden sie zusammengesessen sein und gesagt, okay, wem geben wir sie? Was schreibt die anderen noch 2030 dazu? Dann ist es ja noch einfacher, 2034. Und das ist für mich das Orge, was du wirklich gesagt hast, okay, was können sie nach der Vergabe, nach den letzten Vergaben noch nachlegen? Mhm. Es ist nicht das, das Gastgeberland das aufschreit, sondern es ist der Modus, wie das auch nochmal vergeben wird.
Ja, und die Wurstigkeit.
Die Wurstigkeit zu sagen, okay, es ist einfach so.
Irgendwas zu kaschieren oder ja, so. Sondern,
friss oder stirb, das genau, ist es jetzt einfach so. Die spielen jetzt auch 2030 mit und dafür können die 2034 dann das aller Ruhe machen.
Ja, und da muss man auch sagen, dafür war Katar ja dann auch die Legitimation. Weil wenn man was gesehen hat, dann so groß wie der Protest, wie bei einer Weltmeisterschaft, war es in Katar noch nie. Und gleichzeitig hat das aber kaum einen Impact gehabt auf irgendwas sonst. Sie war trotzdem die erfolgreichste WM aller Zeiten, sie haben am meisten Kohle damit verdient, sie haben am meisten Zuschauer gehabt. Alles andere hat ja passt. Und die paar Leute, die halt quasi sozusagen, also ob es jetzt integer ist oder nicht und wie man halt damit umgeht, so eine WM zu boykottieren, das haben wir eh in unserem Mehrteiler besprochen. Auf jeden Fall war das halt absolute Minderheit. Punkt. Ja. Und das legitimiert die FIFA auf die nächsten Jahrzehnte, dass sie alles machen können, wie sie wollen.
Genau.
Entsprechend kritisch, sagen wir das halt.
Genau.
Gut, kommen wir wieder zu ein bisschen viel lustigeren Thema.
Viel lustigeres Thema. Ja. Unser Platz 7, da übernehme ich wieder. Und es ist tatsächlich jetzt gerade eine gute Überleitung, weil wir gerade über die WM in Katar geredet. Und auch so ein Side-Produkt von der WM in Katar ist die aus meiner Sicht und da jetzt da volle Transparenz. Ich habe sie gesehen, du hast sie nicht gesehen, du musst mir es einfach glauben. Mhm. Ich habe mir angeschaut, All or Nothing, die Nationalmannschaft in Katar. Dauert, glaube ich, 2,5 Stunden. Ich kriege einen Daumen hoch vom Robert aus der Regie. Das heißt, 2/3 der Redaktion haben es gesehen. Und hättest du es gesehen, glaube ich, wäre es über Platz 7 hinausgegangen. Diese Dokumentation, aus meiner Sicht, ein absolutes Lowlight des Jahres, wenn es du irgendwie positiv mit der deutschen Nationalmannschaft siehst. Und ein absolutes Highlight, wenn du auf beste Unterhaltung auf Kosten von die Mannschaft stehst. Diese Dokumentation ist an Absurdität, an, das ist jetzt kein Wort, Unauthentizität, an schlechten Storytelling. Also das ist unfassbar, was da abgelaufen ist. Ja. Und war halt ein Einblick in die Seele dieser Nationalmannschaft, wo du sagst, okay, das möchtest eigentlich, wenn es gut mit ihnen hat, das hättest gern nicht gesehen. Erklärt dir alles, erklärt dir, wenn du das siehst, erklärt dir das, warum die Auftritte so emotions- und energielos war, gipfelt sie dann in irgendwelchen Metaphern von Zugvögeln, die eigentlich die Spieler sein sollen, und du sitzt da drin und schaust dir 2,5 Stunden lang die Doku an und denkst, wow, das ist also dieser Hansi Flick, den quasi, der so hoch gejubelt worden ist, dieser Welttrainer,
sechs Titel in einer Saison.
Also sechs Titel in einer Saison, der angeblich zu dem Zeitpunkt der bestbezahlte Nationalteamtrainer der Welt war. Und steht da und liefert Auftritte ab, wo du sagst, wow! Wo du das Gefühl hast, okay, das kauft da gerade keiner ab. Ja. Und also die Idee war ja, wie soll ich sagen, war ja nett zu sagen, okay, weißt du was, im besten Fall schaffen wir es, dann machen wir eine coole Doku. Mhm. Vielleicht begleiten wir da zufällig den Weltmeister. Kann ja durchaus sein, was den warst du nicht vom Turnier und so weiter.
Ich glaube, dass die Doku durchaus länger geplant war.
Dass die Doku vielleicht wirklich länger geplant war als 2,5 Stunden. Auf der anderen Seite muss man wieder sagen, ein gutes Zeichen für eine intakte Demokratie in Deutschland, dass keiner versucht hat, das Ding abzudrehen, dass es keine Zensur gibt und sagt, okay, wow, die veröffentliche ich mir definitiv nicht. Weil das ist ja rausgekommen, zum Zeitpunkt, da war ja der Hansi Flick noch Trainer.
Ja, ja.
Und ich tatsächlich habe es mir angeschaut, am Wochenende, bevor die Deutschen ja von Japan, ich glaube 4-1, niedergeprügelt worden sind. Und da habe ich mir gedacht, okay, es kann tatsächlich jetzt wirklich nicht mehr lang dauern. Und dann war es ja, glaube ich, auch in der Woche drauf, dass dann der Hansi Flick
gegangen worden ist. Du hast mich schon geoutet, ich habe es nicht gesehen. Ja. Ich habe ein paar Anmerkungen trotzdem dazu. Also gestern habe ich am Abend nochmal einen Versuch gestartet, habe dann kurz eine gesappt, ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, es anzuschauen. Es tut mir leid, in meiner Freizeit mag ich mich nicht mit einer Doku
zu deutschen
Nationalmannschaft setzen. Ich schaffe es einfach nicht. Aber nichtsdestotrotz bleibt für mich ein paar Punkte hängen. Ein Punkt ist einmal gleich, weil du sagst Zensur. Ich sehe es ja umgekehrt. Ich sehe Bravo, Chapeau, Amazon für diese eiskalten Verträge, die offensichtlich so arg waren, dass es nicht möglich war, diese Doku zu stoppen. Weil du müsstest ja aus der Sicht des Deutschen Fußballbundes müsstest ja alles tun, damit diese Doku niemals ins Zeug kommt, inklusive Amazon-Gebäude anzünden oder keine Ahnung was. Aber du müsstest einfach alles machen, damit es nicht rauskommt. Ja. Gut.
Aber also Gebäude anzünden ist jetzt keine gute
Geschichte. Nein, wollen wir nicht, aber...
Es kommt vom Alex Stegisch.
Aber es ist einfach extrem lustig, dass das ans Tageslicht gekommen ist. Meine letzte Frage zu dem ganzen Thema. Jetzt war der Flick ja nicht nur erfolgreicher Bayern-Trainer, sondern der hat schon auch so einen Ruf gehabt, dass das ein guter Typ ist. Was ist, glaubst du, passiert? Glaubst du einfach, dass der aufgrund dieses unglaublichen Erfolgs völlig durchdreht ist?
Nein, da glaube ich, projiziert man jetzt dazu für psychologische Mutmaßungen ein. Ich glaube, dass das viel, viel banalere Gründe hat. Ich glaube, dass der ein guter Typ ist. Ich glaube, dass der menschlich mit sehr vielen Typen gut klarkommt. Ich glaube, dass es mitunter dem nicht gut tut, dem eine Kamera hinzustellen in einem Besprechungsraum. Ich glaube wirklich, dass das vielleicht in der Situation, du denkst, okay, ich muss jetzt irgendwie auf den Tisch hauen. Weil, keine Ahnung, da richten sie Kameras gerade auf mich oder was auch immer. Ich glaube, dass das wirklich einen ganz banalen Grund auch hat, weil das war unfassbar unauthentisch.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe ja nur Ausschnitte davon gesehen und das, was ich gesehen habe, habe ich mir einfach genau das gedacht. Also wenn jemand so aufführt, wie er das dort macht, dann ist es entweder arg geskriptet, was ich in so einem Fall nicht glaube, weil es halt kein Daily Soap oder so ist und kein Keeping Up with the Flex oder so, sondern irgendwie was Ernstes ist. Oder er ist halt wirklich einfach voll übers Dach hinausgeschossen, weil er ist auf einmal der bestbezahlte Trainer und mit den Bayern hat er sowieso alles erreicht und mit der deutschen Nationalmannschaft kann es nur leichter werden.
Weißt du, das Zusammenspiel aus, es ist der Tag nach einer Niederlage, du willst die Mannschaft schon ein bisschen härter angehen, aber eigentlich ist es nicht, eigentlich dein natürlicher Stil ist es vielleicht nicht, aber du willst dann einer vielleicht in einer Doku nicht rüberkommen, als wärst du derjenige, der dann Bauch pinselt oder was auch immer. Mhm. Quasi du nimmst dann komplett einen anderen Stil an, der dann aber komplett unauthentisch war. Und diese Momente, dieses unauthentisch sein, das hat mich da was zerfressen. Also ich bin ja leidenschaftlicher Schauer von Bauer sucht Frau und ich bin es ja gewohnt, dass ich mir Sachen anschaue, die mich verfressen, weil es so unangenehm für mich ist.
Cringe hast du das heutzutage.
Ja, cringe, ja.
Nicht zu verwechseln
und ganz mit den viel, und ganz viel, es gibt sicher die viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, da waren ganz viele Hoffestmomente bei dieser Doku. Wirklich, wo du wirklich sagst, okay.
Was ist denn ein Hoffestmoment?
Bei jeder Bauer oder jede Bäuerin hat in der Hofwoche, wo die ganzen Kandidatinnen und Kandidaten zu Besuch sind, ein Hoffest. Und das ist meistens ein Riesenfest, kommen so, was du halt hast.
Moment.
In unserem Land draußen 200-300 Leute, was halt kommen, weißt du.
Moment, Regie, ich ziehe meine Frage zurück.
Und beim Hoffest ist ganz oft so von ATV geskriptet, dass eine der Kandidatinnen oder Kandidaten heimgeschickt werden muss. Und das sind oft ganz unangenehme Momente zum Anschauen, wenn die Bauern so leicht an Einsätzen haben beim Hoffest, weil halt viel für Freund kommen und halt extrem gefeiert wird und sie dann an heim schicken müssen, schon leicht bedoselt oder schwerst bedoselt, wo du sagst, okay, das wird dann unangenehm. Das ist dann, du kannst gar nicht so viel Decken auf der Couch haben, um die zu verstecken drinnen. Und so hat sie für mich diese Amazon-Doku angeführt.
Speaking of unangenehme Momente, komm mal bitte zu unserem Platz 6. Ich bin wieder dran.
Du bist dran.
Platz 6 bei uns. Unser Spiel
war unangenehm.
Das war total angenehm. Unser
unangenehm.
Unser Spielfreitrip nach Bergamo. Mhm. Wir suchen uns ja jedes Jahr eigentlich irgendeine Location aus, wo wir sagen, da machen wir jetzt einen Fußballtrip hin. Da hat es uns schon drin nach. Wo waren wir schon überall? Wir waren
angefangen hat es in Ried.
Nein,
Salzburg.
Salzburg, Ried. Dann haben wir gesagt, okay, in Österreich kennen sie uns jetzt überall.
Wir waren in München, da waren wir in Belgrad.
Belgrad waren wir, genau.
Ja. Nach England hat es uns. Wir waren ja schon überall.
England waren wir und dann Italien natürlich auch schon das eine oder andere Mal. Und diesmal haben wir gesagt, ja, das passt.
Wir gehen heulen und schauen.
Wir gehen heulen und schauen. Da hat Sturm gerade den Heuland nach Bergamo verkauft. Wo er nicht lang tut, wo wir schnell sein müssen. Und sind gefahren und haben uns Bergamo gegen die Eis Roma angeschaut. Ja. Der Trip war einfach von vorn bis hinten glas, weil so sind unsere Fußballtrips halt. Das ist ja sehr, sehr einfach alles zu machen. Alle sind sehr dankbar dafür, dass meistens wir zwar viel organisieren. Und Bergamo ist eine sehr dankbare Stadt, muss man auch ganz klar sagen.
Absolut. Wirklich eine absolute Tourismusempfehlung, oder?
Ja,
dieses kleine versteckte Paradies in der Lombardei, muss ich wirklich sagen, habe ich gar nicht am Radar gehabt. Mhm. Ich habe irgendwann einmal, ich weiß nicht, wo das war es auf auf irgendeiner Streaming-Plattform, irgendwo, habe ich mal einen Beitrag über Robin Gosens gesehen. Der hat ja lange Zeit Atalanta gespielt und hat jetzt einen Durchbruch gehabt. Und andererseits finde ich den sehr reflektiert, was er sagt. Ja. Der ganze Beitrag war cool. Und man hat auch sehr viel gesehen von Bergamo. Mhm. Und da habe ich gedacht, wow, das schaut ja richtig, richtig cool aus. Ja, coole
Stadt. Wir sind mit dem Zug hingefahren. Ja. Die Stadt selber ist so, dass man extrem viel zu Fuß machen kann.
Ja.
Auch auf den Altstadtteil, ja, der am Berg oben ist, ja, kann man zu Fuß hingehen. Das Spiel war super cool. Die Stadion-Experience war halt so, wie es im modernen Fußballstadion ist. Das heißt, man kann in der Halbzeit sowohl aufs Klo gehen, als auch was zum Trinken holen.
Ja.
Man muss nicht entscheiden, entweder oder, was extrem lässig ist, wenn man in so einem Alter sind wie wir, wo man beides tut in der Halbzeit. Ja.
Das eine muss, das andere willst.
Genau, auch direkt neben dem Stadion haben wir ein Glas einkehren können. Ja. Das Spiel selber, super geil, extrem gute Stimmung. Also die Kurve sozusagen von Bergamo hat Vollgas gegeben. Die Kurve von der Roma hat auch gezeigt, warum sie gefürchtet sind überall, ja, auswärts. Und
ja, rundum gelungen, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Und haben uns dadurch erspart, mit unseren Kollegen von Black FM jetzt im Herbst mit runterzufahren.
Ja, weil bei uns hat es nämlich nicht gekränkt.
Ja, das war schön. Ja.
Nächster Trip können wir schon ankündigen, oder?
Der nächste Trip können wir schon ankündigen, ja. Ja,
wir wissen schon, weil bucht haben wir schon.
Ja, es geht Richtung Norddeutschland.
Ja, im März fahren wir nach St. Pauli.
Ja, wenn wir Pauli fahren und wenn wir nach Bremen weiterfahren, wenn wir Fischbrötchen essen. Das Einzige, was nicht so cool war beim Bergamo-Ausflug, ich war tatsächlich, und das meine ich jetzt nicht als Übertreibung, ich war tatsächlich 2 Monate lang krank.
Ja.
Es war dann tatsächlich nicht cool. Ich glaube aber, also laut meiner Ärztin habe ich mir diese Virusinfektion nicht in Bergamo zugeholt, weil für das hätte es müssen früher passieren. Aber ich war tatsächlich 2 Monate krank, das war nicht cool. Mhm.
Laut Dr. Lexi sage ich da nur, statt Limoncello mehr Grappa saufen.
Ja, das. Und was halt dann tatsächlich, glaube ich, auch nicht so klar war, dass wir ja an einem Mittwoch, glaube ich, sind wir heimgekommen. Und am Sonntag war ja dann ja besagtes Cup-Finale in Kärnten dann ja noch. War insgesamt
ein Doppelschlag,
insgesamt eine schwierige Woche. Aber war cool. Nein, war richtig gut, unser Platz 6. Das heißt, vielleicht ganz kurz, jetzt sind wir gerade bei der Hälfte, einmal schnell im Durchlauf. Platz 10 als absolutes Lowlight, die Gewaltexzesse im französischen Fußball. Platz 9, die Performance vom ÖFB-Nationalteam als absolutes Highlight. Platz 8, die Vergabe der WM 2034 als Lowlight. Platz 7, je nachdem, mit wem man es haltet, oder wie man es mit der deutschen Nationalmannschaft haltet, absolutes High oder Lowlight, die All or Nothing, die Nationalmannschaft in Katar-Doku. Und Platz 6, der Spielfreitrip nach Bergamo.
Damit kommen wir zu Platz 5.
Platz 5 bin ich dran.
Mhm.
Die Bayern sind Meister geworden. Ist jetzt per se nichts Besonderes. Ist sehr oft passiert. Aber die Art und Weise, wie es passiert ist und der ganze Rahmen, in dem das stattgefunden hat, war schon erinnerungswürdig, sagen wir mal
so. Genau, fassen wir kurz zusammen. Letzter Spieltag.
Vielleicht unseren Titel haben wir ja genannt. Der FC Hollywood triumphiert in einem spektakulären Saisonfinale. Aber bitte.
Ja. Genau, spektakulär hätte es wirklich nicht sein können. Letzte Runde, das ist in Deutschland die 34. Die Bayern sind eigentlich zum Siegen verdammt, wie du schon hast.
Ja.
BVB kann, glaube ich, sogar mit dem X, oder?
Nein, haben gewinnen müssen.
Haben auch gewinnen müssen, wenn die Bayern halt gewinnen,
sozusagen. Genau. Ja.
Also sie müssten das gleiche Ergebnis erzielen wie die Bayern. Und der Spielverlauf war natürlich gleich mal alles andere als klasse. Ja, die Bayern gingen ganz schnell in Führung. Und der BVB ist relativ früh,
der ersten Halbzeit irgendwie nach 30 Minuten.
0-2 hinten. Das heißt, es schaut mal alles noch aus, dass die Bayern Meister sind. Aber dann, ja, gibt es da ja die Kölner, die jetzt 1-1 ausgleichen. Und plötzlich wird der BVB wieder Meister. Und alles passt wieder. Die Bayern, aber wie sie halt so sind, ja, die Glücksritter der Nation, schießen in der 89. Minute durch Musiala das 2-1 und das war's.
Absolut. Der BVB ist dann zwar noch auf 2-2 zugekommen, aber sie haben es nicht mehr geschafft, die Partie dann noch zu drehen gegen Mainz. Und die Bayern waren Meister. Und du hast gesagt, Jamal Musiala in der 89. Minute machte das Tor. In den Minuten davor haben sie gedacht, nein, das passt irgendwie gerade zu dem, wie es läuft. Weil wir haben uns in unserer Episode 105 mit dieser turbulenten Zeit des FC Bayern ein bisschen näher auseinandergesetzt. Und es waren ja Monate, in denen es wirklich, das war FC Hollywood in Reinform.
Mhm.
Also angefangen von Neuer tut sich beim Skifahren ewig weh, kurz darauf wird offen angeblich auf Anraten vom Julian Nagelsmann der Tormann-Trainer, ein Vertrauter vom Neuer, ausgeschmissen. Dann wird der Nagelsmann rausgeschmissen mit dieser ja schon fast legendären, er wird irgendwann in die Ruhefahrt gerade mit den Ski wieder angerufen, weil was ausgeschmissen wird, so ich weiß nicht, sie müssen mit einem reden. Dann kommt Tuchel. Dann die ganze Posse mit Kahn und Salihamidzic. Und da hat man wirklich geglaubt, okay, dieses Saisonfinale, die Bayern schaffen es nicht, in Köln zu gewinnen. Passt gerade wie die Faust aufs Auge als Abschluss. Aber die Bayern werden halt nicht die Bayern, wenn dann nicht Jamal Musiala daherkommt.
Und, den,
und Dortmund wäre offensichtlich
nicht Dortmund. Meistens müsste man ja sagen, so einfach schlagst du die Bayern nicht mehr. Aber dann verweisen wir mal bitte auf die aktuelle Saison und sagen, naja, vielleicht gibt es doch noch Chancen. Aber ja, was mich da jetzt interessiert ist, ist der BVB. Jetzt wissen wir, in jeglicher Hinsicht kann Dortmund, und nicht in jeglicher Hinsicht, ich glaube, was Fanpotenzial betrifft, vielleicht nicht. Oder was Heimspiel-Zuschauerschnitt betrifft, sonst vielleicht fahren. Aber ansonsten hat der BVB natürlich nicht die gleichen Möglichkeiten wie die Bayern. Und für das, muss man sagen, machen sie eigentlich einen fantastischen Job. Also haben regelmäßig interessante Spieler, die Bayern vielleicht gern gehabt hätten oder gar nicht am Radar haben, später vielleicht holen, so wie ein Lewandowski oder natürlich viele andere auch, Guerrero aktuell, Aubameyang, den sie aus dem Hut zaubert haben, wenn man so will. Also da läuft es ja eigentlich eh nicht so schlecht. Man fragt sie dann schon oft, oder? Es geht sie sportlich der Erfolg nicht aus, es hilft aber auch nichts, wenn man sagt, verständlicherweise, man muss die Top-Talente, auch wie jetzt in Bellingham oder so, dann halt gegen viel Geld abgeben. Nur mir kommt immer vor, die Kohle, die da machen, die verpufft irgendwie so.
Naja.
Für mich der größte Kritikpunkt eigentlich.
Sie verpufft, ich glaube einerseits fließt dann effektiv oft gar nicht so viel, oder es fließt schon viel, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass das Kohle dann auf einmal, wenn es heißt 120 Millionen, ist dann auf einmal 120 Millionen am Konto und so weiter.
Ja, das natürlich nicht.
Ich bin beim BVB tatsächlich ein bisschen ratlos. Ich habe bei dem, ich weiß nicht, in einer Episode, ich glaube, wir haben ja eben über den BVB gesprochen, aber ich habe lange Zeit beim BVB kritisiert, dass ich halt finde, dass ihr Geschäftsmodell, wenn man es jetzt ganz unsexy nüchtern betrachtet, dass du sagst, du holst super Talente, die kriegen dort viel Spielzeit und dann verkaufst du das um ewig viel Geld, die Jadon Sanchos dieser Welt, die, wen auch immer, weiter. Habe ich immer kritisiert, dass ich finde, das führt einfach dazu, dass du zu wenig Kontinuität hast in einem Kader, um dann über eine Saison die Bayern zu schlagen, wenn du nicht, keine Ahnung, gewisse Säulen immer haltest und so weiter und so fort. Mhm. Das war meine Kritik. Jetzt hast du, wenn du auf den Kader schaust vom BVB, du hast diese Säulen drinnen. Du hast einen Mats Hummels, der immer noch ein guter Innenverteidiger ist. Du hast einen Emre Can, wo du wirklich sagst, das sind erfahrene Spieler. Du hast einen Marco Reus, wo du sagst, um die Spieler herum kannst du junge Spieler zubeziehen, aber hast gleichzeitig vielleicht ein bisschen mehr Stabilität. Aber es reicht dann trotzdem nicht. Sie sind eine komplette Wundertüte vor jeder Partie. Entweder zünden sie ein Feuerwerk oder das Feuerwerk geht nach hinten, lassen plötzlich, ja, blöd aber gleich, aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Und was vielleicht schon auch ein bisschen einwirkt, ich glaube, es muss schon echt der Hammer sein, wenn du den letzten Spieltag voriges Jahr gehabt hast.
Ja, natürlich.
Wenn du halt in dem Stadion sitzt, bei bestem Wetter, kann man erinnern, Traumwetter.
Ja, war viel schon.
82.000 Leute, glaube ich, im Stadion. Und dann lässt die Geschichte ab. Das, glaube ich, knockt schon unfassbar an dir. Und das Fußballer sind auch, müssen auch Profis. Ja, sicher, sind Profis oder müssen Profis sein, aber das, glaube ich, das hängt da schon wirklich monatelang nach, glaube ich.
Ja. Aber vielleicht an dieser Stelle auch der Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt uns doch an redaktion@spielfrau.at, wenn ihr ein bisschen ein Gefühl dafür habt, warum es beim BVB so läuft, wie es läuft. Wir, glaube ich, werden irgendwann sicher einmal die Zeit finden, dass wir dem BVB eine eigene Sendung widmen. Wenn es da irgendwelche Expertinnen und Experten da draußen gibt, die sich bei uns melden wollen, immer sehr gerne.
Ja? Platz 4, lieber Alex, wir kommen langsam. Der Runner-Up, nein, nicht Runner-Up, aber die Blecherne mit der Elie. Wer hat es gerade so viel nicht auf Stockholm geschafft?
Wir selber.
Na, verdammt.
Ja, mal wieder. Das wäre natürlich, das wäre jetzt zu, wie soll man sagen, zu an der Nase herbeigezogen gewesen, wenn wir uns da selber auf Stockerl gehieft hätten. Wir haben gesagt, auf Platz 4 landet unsere 100. Episode von Spielfrei. Die war ja heuer im Sommer und die war jedenfalls für uns absolutes Highlight, aber auch für die Leute draußen, weil es ist zwar nicht die erfolgreichste Spielfrei-Episode, aber eine der erfolgreichsten, was die Hörerinnenzahlen betrifft. Und uns hat sie jedenfalls irrsinnig viel Spaß gemacht.
Es war cool, weil du hast ja fast ein bisschen mich überrascht mit dem, dass du die legendäre Crew organisiert hast für unsere Aufnahme.
Das muss man wirklich sagen, das ist schon ein Highlight, weil das ist das Stadion, wo der Stefan und ich eigentlich unser erstes Profifußballspiel verfolgt haben, live verfolgt haben. In dem Fall beides mal Sturm, nicht gemeinsam, da haben wir uns noch erkannt. Aber wir waren dort und dann waren wir wirklich am Mittelkreis, haben dort unser Podcast-Equipment aufgebaut und haben
bei bestem Wetter wieder. Bei
wirklich bestem Wetter, entsprechend deppert war es, dass ich dir Pullover geschenkt habe. Also direkt, wir haben es trotzdem angesehen, es war super heiß. Wir haben mit dem Peter einen super Fotografen vor Ort gehabt, der Robert hat uns
die Familie waren vorbereitet. Vorrat, wirklich, Frau, Kind war dort. Ja. Also das muss ich schon sagen, es war richtig, richtig fein, muss ich sagen.
Und dann haben wir ja so einen Anrufbeantworter eingerichtet, wo uns Hörerinnen und Hörer eine Nachricht hinterlassen haben dürfen. Und das haben richtig viele gemacht und das rundet das Ganze ab, weil und schreiben wirklich mittlerweile, es gibt keine Wochen, wo uns nicht mehrere Leute irgendwie Feedback zukommen lassen. Ich versuche allen zu antworten, so gut es geht. Und das erste Satzantwort ist immer das gleiche, nämlich danke, dass du bei uns gemeldet hast. Das gehört mit zu den Highlights, abgesehen davon, dass wir gerne über Fußball sprechen. Ist das nächste Highlight dann schon, dass sie Leute bei uns melden und wir die in irgendeiner Form berührt haben. Jetzt nicht hochtrabend, aber zumindest so irgendwas ausgelöst haben, dass sie die bei uns melden, weil sie das cool finden, was wir machen, weil sie was ergänzen wollen, weil sie einen Fehler gefunden haben, den sie korrigieren wollen. Und all diese Sachen sind einfach nur klasse. Ja.
Und immer mit, wirklich, das muss man echt zugute halten, immer mit, selbst wenn es Kritik ist,
ja,
einfach klasse geschrieben trotzdem.
Also Typen aus Hardback, Looking at You, werden ständig unterstellt, dass wir GRK-Fans sind. Prinzipiell kein Problem, aber das passt einfach nicht. Das ist nicht so, ja.
Na, aber tatsächlich, war richtig, richtig cool,
muss ich sagen. Ja, voll.
Platz 3.
So, jetzt geht's auf Stockerl.
Jetzt geht's auf Stockerl. Und ein ganz besonderes Highlight, weil wir natürlich jetzt auch schon eine gewisse persönliche Verbindung dort haben, weil wir es miterlebt haben, wie intensiv diese Stadt sein kann. Und wir uns nur annähernd vorstellen können, wie es sein hat müssen, wann war es? Anfang Mai in Neapel zu sein, wie Napoli am 33. Spieltag mit einem 1:1 auswärts in Udine, wo glaube ich 13.000 Neapel-Fans im Stadion von Udine waren,
ja,
die den dritten Scudetto geholt hat. Also Napoli die erste Meisterschaft nach 1990. Damals hat es ja ein gewisser Diego Armando Maradona. Übrigens, zwei Spielfrei-Episoden, für die mitten immer am meisten angesprochen wird, auch von neuen Hörerinnen und Hörern.
Ja, die waren wirklich gut.
Also das Lustige ist nämlich, die Leute suchen sich aber auch diese Maradona-Episoden, also du merkst, Maradona hat so eine Anziehungskraft für alle Fußballfans da draußen. Ich glaube,
das waren Episoden 74 und 75.
Ja, so irgend sowas
irgendwo in den 70ern.
Um den Dreh herum, ja.
Also, können wir dann eh verlinken. Es ist unglaublich, ja.
Also, wir haben Neapel miterlebt, wir haben den Genuss gehabt, einmal Life is Life von Opus zu hören. War nämlich übrigens auch gegen Udine, wie wir waren.
Stimmt,
ja. Ein souveränes 4-1, glaube ich, oder 4-0, was wir damals gesehen haben.
Damals im San Paolo, ne?
Nein, immer noch. Ja, damals hat es in San Paolo geheißen, genau.
Genau,
ja. Und fast forward 2023 Napoli, komplett unerwartet, gingen rein in eine Saison, wo du sagst, okay, pff, wie das wohl werden wird, nach Abgängen, Insigne ist weg, Mertens ist weg, Koulibaly ist weg, Fabian Ruiz ist weg, was soll denn das werden? Dann holen sie einen Spieler aus Georgien, den kein Mensch, glaube ich, bis zur 10. Runde, bis er dann schon, glaube ich, 8 Tore geschossen hat, aussprechen können, mit dem Quitscher Kvaratskhelia.
Kvaratskhelia, ja.
Und auf einmal marschieren die in einer Art und Weise, das war unfassbar. Ich war zum Glück in der Lage, dass in dieser Saison viele Spiele, weil da war der Nachwuchs gerade so klar, da habe ich am Abend immer gut die Saison schauen können, mir viele Napoli-Spiele anzuschauen, aber es war ein Genuss und für mich zwischendurch der beste Fußball, der in Europa gespielt worden ist und die Truppe von Luciano Spalletti, der ja dann einfach extrem smooth gesagt hat, ich habe fertig.
Mhm.
Und einfach nach der Meisterschaft aufgehört hat als Napoli-Trainer nach 2 Jahren.
Trainer vom Nationalteam.
Jetzt, genau, dann ist er zum Verband gegangen und dann ist er relativ schnell dann Nationalteam-Trainer geworden und hat jetzt gerade so viele die Jungs nach Deutschland geführt.
Genau. Kurz muss man uns erklären lassen, glaube ich, wie funktioniert Napoli oder wie hat dort Napoli so gut funktioniert. Sie haben mal das unglaubliche Glück gehabt, dass sie mit dem Kim einen Abwehrchef geholt haben, der richtig gut war, nur eine ganze Saison durchgespielt hat. Den haben sie, glaube ich, 15 Millionen geholt und jetzt sehr erfolgreich an die Bayern verkauft.
Mhm.
Kvaratskhelia aus dem Nichts heraus und natürlich vorne Victor Osimhen. Und dann hat das mein absolutes What the fuck-Moment aus der ganzen letzten Saison war ja dann, dass wie Napoli gegen Liverpool gespielt hat, in der Champions League wohlgemerkt, und zur Halbzeit 3-0 geführt hat.
Ja. Aber mit einer Selbstverständlichkeit.
Unglaublich.
Und du hast jetzt so ganz wesentliche Bausteine von dem Team angesprochen und für mich immer noch unfassbar die Entwicklung von diesem Mittelfeld, allen voran dieser relativ kleine Slowake, der Stanislav Lobotka in seinen späten 20ern, hat vorher bei Celta Vigo gespielt und solche Sachen, und ist auf einmal ein Sechser gewesen, dass du sagst, okay, das war unfassbar, der Typ hat das Spiel sozusagen, und das waren Spieler, und da merkst du wieder, was ein Trainer machen kann, das waren Spieler, die waren schon bei dem Verein, Piotr Zielinski und so weiter, der Sambo Anguissa, die waren alle schon dort. Der hat nochmal was rausgeholt und die haben sind auf den Flow aufgesetzt. Ich glaube, das war dann irgendein Anfang des Jahres, ich glaube kurz nach Anfang Jänner war es, da haben sie Juve mit 4-1, glaube ich, aus dem Maradona rausgepulvert. Oder ich glaube 4-1, 4-0, irgend sowas. Ja. Sehr deutlich, da hat der Osimhen dieses sehr markante Tor geschossen, wie er dann vorbeigekommen und glaube ich mit 120 unter die Latten genusst hat. Also das war richtig, richtig gut. Ja. So cool es war 2022, 2023, so ein bisschen haben sie jetzt da gestruggelt in dieser Saison. Also du hast gemerkt, ja, da war ein bisschen eine Katerstimmung noch und mit dem Rudi Garcia hat das so mittelgut funktioniert, obwohl der Kader recht gut zusammengeblieben ist. Osimhen hat leider Gottes wieder mal verletzt gewesen.
Nochmal mehr verletzt und natürlich der nächste Abwehrchef, der in der Panden gekommen ist.
Mit dem Kim, genau.
Das ist natürlich schwierig. Kvaratskhelia spielt auch nicht mehr die gleiche Saison wie letztes Jahr, muss man schon sagen. Generell alles ein bisschen mit Handbremsen und ja, man sieht halt schon, wenn du jetzt da in der Underdog-Rolle bist, da muss wirklich viel zusammenlaufen über einen sehr, sehr langen Zeitraum, sonst geht es halt einfach nicht aus. Ja.
Und liebe Spielfrei-Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr wirklich einmal nach einer Fußballreise sucht, das Spielfrei-Reisebüro empfiehlt wirklich einmal eine Reise nach Neapel. Also vom Authentizitätslevel ist es am anderen Ende der Skala, wo sonst die Amazon-Doku ist mit dem deutschen Nationalteam, ist auf der anderen Seite das Fußballerlebnis in Neapel. Das musst du sagen, das ist richtig cool. Du kannst in dieser Stadt, wir sind jetzt nicht die ganze Stadt angegangen, aber wir haben doch viel gesehen, du kannst keine 10, 15 Meter gehen, ohne dass du irgendwo was Blau-Weißes siehst. Irgendwo entweder ein riesengroßes Maradona-Bödel oder was
auch immer. Du kannst dafür die halbe Stadt durchqueren, ohne dass du irgendwer sagen kann, was Tickets kaufen kannst.
Genau.
Das funktioniert dafür.
Genau. Also. Wenn es Tickets braucht es ein bisschen. Also alle, die gerne eine Schnitzeljagd machen und die, keine Ahnung, kleine Detektive sind, die tun sie leichter beim Tickets kriegen.
Bleibt auf der Spur.
Ja.
Gut, Platz 2.
Platz 2,
du bist dran. Es ist ein absolutes Lowlight der heutigen Saison und das ist das letzte Grazer Derby gewesen. Cup-Spiel, Sturm trifft auswärts in Graz auf den GAK und abgesehen davon, dass das Spiel selber, sag ich mal, für das, wie es angefangen hat, wenig beeindruckend verlaufen ist aus Sturmsicht, weil sie haben doch in der vierten Minute, glaube ich, 1-0 geschossen und dann 2-1 hinten gewesen, der ist dann aufgeholt und dann glücklich 3-2 gewonnen, war eigentlich die Rede nur von all den Dingen, die abseits des Spiels passiert ist. Was war das, Stefan?
Ja, die Losfee hat es ja so weit gebracht, dass das Derby zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren gibt. Man hat es voriges Jahr schon gemerkt gehabt, da ist viel Energie, die sich aufgestaut hat. Ein Teil davon war Vorfreude, der Rest war unnötig viel Bashen im Vorfeld. Und dann haben wir gesagt, okay, bin gespannt, wie das heuer wird. Und heuer ist es nicht besser geworden im Sinn von ein bisschen gemäßigter, gesättelter. Nein, du hast nur das Gefühl gehabt, es legt jeder nochmal mehr nach. Und das hat angefangen von den ganzen Ticketvergaben wieder bis hin zu dem ganzen Hochaufpeitschen vor dem Spiel und so weiter. Und es waren dann, wir waren zu dritt dort als Spielfreiteam. Es war einfach kein cooles Erlebnis. Mhm. Ins Stadion gehen wir hauptsächlich, weil wir Kicken schauen wollen zusammen und eine gute Zeit haben wollen. Das Kick, was wir gesehen haben, war interessant. Der GAK ist eine gute Mannschaft. Also man muss wirklich sagen, die spielen heuer eine richtig gute Saison und sind eh verdient dort in der zweiten Liga, wo sie sind. Und ich glaube, verdienen sie wirklich den Aufstieg, wenn sie weiterspielen. Mhm. Das, was wir gesehen haben, war ganz gut. Aber das, was wir abseits davon gesehen haben, war halt unfassbar unangenehm. Also angefangen von dem Stadion, Einlass und so weiter. Dass du sagst, okay, unfassbar viele Leute, die eingedrängt haben. Die Kurve war viel zu voll. Mhm. Viel zu voll. Es war so viel Aggressivität drin. Erzählungen von guten Freunden und Bekannten, die Gewalt widerfahren ist. Die Schlägereien, diese unnötig peinlichen Szenen von Aktionen, die im Stadion geliefert worden sind, diese Gewalt, die sich da entladen. Also es war wirklich kein cooles Erlebnis, muss ich wirklich sagen. Und was mich dann schon auch ein bisschen genervt hat, muss ich wirklich sagen, es gibt ganz oft diese natürliche Reaktion, und ich kritisiere jetzt wirklich den Verein, den ich support, diese natürliche Reaktion, wenn man kritisiert wird, dass man schnell zurückschlägt oder keine Ahnung, oder das stimmt nicht so, das war nicht so bei unserem Verein. Und es hat viele Stimmen gegeben, die, wenn es Anschuldigungen gegeben hat, sofort zurückgeschossen haben, das stimmt nicht, das war nicht so. Und da muss ich sagen, das stimmt doch, Es waren einfach viele Sachen nicht cool. Die Leute abgestritten haben, dass die Kurven zu voll waren. Das stimmt nicht. Du hast keinen Zentimeter gehen können. Ja. Und so weiter. Das war alles rappelvoll. Die Leute gesagt haben, es ist nicht gejagt worden. Doch, es sind mitunter Leute gejagt worden.
Ja.
Und das war alles andere als cool.
Ich glaube, das ist für mich das Allerwichtigste, was der Punkt transportieren muss, ist, es muss einfach möglich sein, dass man in ein Fußballstadion geht, um ein Spiel anzuschauen und sonst nichts. Also für all das, was wir ja rund um Fankultur eh immer wieder noch vielleicht sogar ein bisschen zu romantisch sehen, weil es uns halt auch taugt, wir wollen das nicht kritisieren. Mir persönlich ist sogar herzlichst wurscht, wenn sie unterschiedliche Fangruppierungen irgendwo treffen und sie die
Spiele. Ja, macht sich eine WhatsApp-Gruppe.
Das ist mir völlig egal. Also das ist weder was, ich finde das gut noch schlecht, das ist mir einfach wurscht. Ja. Aber wenn ihr gerne Fußballspiele schauen möchtet, dann möchte ich in ein Stadion gehen können, das Spiel anschauen und dann haben. Ich will auch nicht, weil wir das ja auch intern immer wieder diskutieren, ich mag nicht angestachelt werden, jetzt im Sinne von, dass ich irgendwas tue. Ich will dort machen, was ich will. Und in erster Linie bin ich dort, um ein Fußballspiel anzuschauen und dann bin ich dort, um mit meinen Freunden eine gute Zeit zu haben. Und das muss möglich sein. Und dann möchte ich gerne wieder heimfahren und mal hochheim.
Oder wenn ich 10 Bier saufen will, trinkst 10 Bier.
Ja, ist auch okay. Whatever. Aber ich mag mir nicht von Leuten von außen diktieren müssen, was passiert. Weder im Sinne von Gewalt, noch im Sinne von Support, den ich dort leisten muss. Und all das hat nicht funktioniert. Und der Verein Sturm, das sehen ja unsere Kollegen von Black FM vielleicht auch ein bisschen anders, so wie ich es zumindest ausgehört habe, ist schlecht damit umgegangen, aber nicht, weil sie nicht offensiv in die Kommunikation gegangen sind, meiner Meinung nach, sondern weil sie sich nicht bereit waren, Fehler einzugestehen.
Ja, und auch wirklich.
Und das ist halt klassisch österreichisch, weil wir halt keine Fehlerkultur haben, und das funktioniert halt nicht gut, das funktioniert halt da auch nicht gut. Und zumindest die Konsequenz daraus, die jetzt ja mal war, dass man beim etwaigen wieder mal auseinandertreffen, keine Karten mehr checkt, das ist schon mal nicht schlecht. Aber wie du eh schon gesagt hast, der GRK ist halt auf dem Weg in die Bundesliga und das könnte halt dann bedeuten, dass es bis zu 4 oder sogar 5 Derbys in einer Saison geben können, wenn man mit dem Cup anders auf sie trifft und wenn sie beide in der gleichen Gruppe sind. Und ich freue mich nicht. Also ich sehe da keinen Vorteil. Sturm ist jetzt da aktuell fast immer ausverkauft, auch gegen Gegner, die wesentlich unattraktiver sind. Also ich sehe dem nicht positiv entgegen. Und von dem her ist es ja auch, muss man sagen, unser größtes Lowlight.
Absolut, genau. Ist auf Platz 2, weil ich sage, Platz 1 müssen wir schon mit einem echten Highlighter beenden. Gut, ich glaube, wir sind angekommen. Also fassen wir nochmal zusammen, die Plätze 10 bis 6 haben wir 5 vom Meisterfall gelesen, 6 vom Meisterfall gelesen. Auf Platz 5 haben wir dann noch gehabt, die Bayern holen in einem spektakulären Saisonfinale die 47. Meisterschaft in Folge. Platz 4 war unsere 100. spielfreie Episode live in der Kurve. Platz 3 war, der SSC Napoli holt sich den 3. Scudetto. Und Platz 2 war das Grazer Derby mit seinen Folgen. Und unser absolutes Highlight, und jetzt haben wir wirklich, wir bleiben auf dem Platz. Es wird richtig fußballspezifisch. Wir haben gesagt, wir haben es genannt, The Rise of Jude Victor William Bellingham ist für uns das Highlight im Fußballjahr 2023. Weil wir gesagt haben, was da gerade passiert ist, du siehst, wie jemand aus dem vermeintlichen Schatten von Mbappé und Haaland, die quasi diese Superstars im Fußball tritt, und du kannst am zukünftigen Weltfußballer beim Fußballspielen zuschauen.
Ich würde da noch einen wesentlichen Schritt weitergehen. Es gibt so Spieler, die es immer schon gegeben hat, die da, egal ob du die Mannschaft supportest oder nicht, die da ein Loch ins Gesicht zaubern. Das war das Aushängeschild des Ronaldinho, haben wir schon ein paar Mal besprochen. Es war aber Zidane, es war vielleicht Henri, es waren ganz viele, Messi natürlich auch und viele andere Leute. Und auch vor unserer Zeit hat es das schon immer wieder gegeben. Maradona, Pelé und so weiter. Und das ist der Nächste. Das ist für mich nicht nur, dass der leistungstechnisch so super ist, ich würde es gar nicht vergleichen, ist ja schwierig, nicht, wenn du das unterschiedliche Positionen hernimmst, ob jetzt der Haaland besser ist als der oder Mbappé besser ist als der. Es ist völlig wurscht, das ist ein Spieler, den kannst du als neutraler Beobachter anschauen und das geht dir, wenn man so will, das Herz auf. Und das ist was Geiles und das ist was Besonderes und jetzt müssen wir ein bisschen ins Detail gehen.
Stefan? Also, Es ist so arg zu sehen, wie man vor kurzem, vor wenigen Wochen hat Real gegen Napoli Champions League gespielt.
Haben wir eh beide geschaut.
Und wir haben uns dann angefangen zu schreiben und es hat sich dann in Superlativen irgendwie immer mehr gesteigert, weil es unfassbar war anzuschauen, wie er jede einzelne Szene, klar ist er jetzt wahrscheinlich wieder auch zusätzlich noch gut in Form sein, kann man nicht sagen.
Ja.
Aber jede einzelne Szene Dinge gemacht hat, die nur die absolute Weltspitze macht. Wenn es darum geht, mit einer Körpertäuschung alle aussteigen zu lassen, Dinge, Pässe zu spielen. Und es ist ja nicht nur seine unfassbare Torgefährlichkeit, die er auf einmal entwickelt hat. Also ich glaube, er hat jetzt 18 oder 19 Pflichtspiele für Real gemacht in dieser Saison und hat 16 Tore geschossen, nur um es einzuordnen. In seiner Zeit beim BVB hat er in 132 Spielen 24 Tore gemacht und bei Birmingham waren es 4 Tore in 44 Spielen.
Und ich meine auch, wenn das vielleicht der Rekord ist, in dem er letztlich dann nicht brechen wird, aber er hat in der ersten Saison aktuell mehr Tore geschossen als der Ronaldo, ja, bei Real. Also
aber und das ist, der Typ spielt eine Rolle, hat eine Präsenz am Platz, das ist unfassbar. Der zieht am Ball an und entwickelt eine Dynamik. Also für mich ist es wirklich, ich habe es mal aufgeschrieben, es ist wie, um den ein bisschen abgelutschten Ausdruck 2.0 zu verwenden. Es ist wirklich Zidane 2.0 mit der Physis von Prime Yaya Touré und am Spiel mit No Mehr Tempo oder was.
Ich habe mir das angeschaut.
Wirklich, das ist unfassbar.
Ich glaube ja, also die Kollegen von Tifa haben ja ein Video dem gewidmet, das ich aber nicht gesehen habe. Aber generell geht es ja darum, dass er eine Art neue Position erfunden hat. Wenn man kurz auf Real schaut, Ancelotti ist ein klassischer 4-3-3-Spieler. Der hat im 4-3-3 alles erreicht.
Und zwischendurch 4-4-2 mit Raute, was er gleich vom Mützegris abgeschaut hat.
Das ist das, wo ja der Jude Bellingham jetzt da aufgeht als Nummer 10.
Also so meinst du, okay.
Ja. Ja. Weil das hat er eigentlich, also dazu habe ich eine Statistik gelesen, ich glaube, er hat 2% all seiner Spieler mit Raute gespielt, der Ancelotti. Also, also vor Bellingham.
Ja, ja.
Also das ist schon was, wo man sagt, okay, jetzt hat er dort einen Kader. Quasi ist ja so, der Benzema ist weggegangen und das Ersatz von Benzema ist der Jude Bellingham gekommen. Das schaut am Papier mal sehr komisch aus, weil der Benzema ist ein absoluter Strafraumstürmer und drumherum natürlich auch noch alles richtig gut und hat richtig viel Tore geschossen und der Bellingham ist ein offensiv Mittelfeldspieler.
Bis zu dem Zeitpunkt war hauptsächlich ein 6 oder 8er gewesen, ja, in Dortmund.
In einem Mittelfeld, wo es schon gegeben hat an Luka Modric, an Toni Kroos, an Tchouameni, an
Fede Valverde,
an Camavinga, ja, und noch irgendwann.
Ja.
Ja, also sie, und dann Grande Carlo steht da und sagt, ein bisschen für Mittelfeldspieler, was machen wir jetzt? Und eigentlich habe ich gar keinen Stürmer. Ja, ja, 4-3-3 passt und ihr findet eine neue Position und in meiner Welt ist es die falsche 10.
Okay, erläutern Sie, Herr Stegisch.
Ja, ich mag ja falsche XY extrem gerne.
Ja, weil wir hast du falsche 50 gebissen? Ja,
sehr gut. Wir wissen ja alle, alles ist losgegangen mit der falschen 9. Ja, das war ganz lang der Messi, das hat der Pep mitgeprägt. City hat ganz souverän dominiert, ohne wirklich einen guten Stürmer zu haben. Man ist dann draufgekommen, mit dem Stürmer funktioniert das 1 so schlecht. Siehe Haaland. Dann finde ich ja, dass der Manuel Neuer die längste Zeit der falsche 1 war.
Mhm.
Weil der einfach so offensiv als Goalie war, dass der wirklich, bevor das noch alle anderen ein bisschen checkt haben, weil ich finde gar nicht, dass er so gut am Fuß ist,
wie sie
war.
Finde ich auch nicht. Ja. Ich halte das genauso für einen Mythos, wie dass der Hansi Flick der Beste, wirklich.
Ja, also wirklich. Ich finde
nicht, dass der Neuer so gut am Ball ist.
Aber es hilft natürlich, wenn alle Leute in der
Mannschaft... Sagen, dass du gut am Ball bist.
Nein, das auch, aber wenn alle Leute in der Mannschaft viel besser sind als in der anderen Mannschaft, ja, weil dann kannst du einfach als Goalie 10 Meter weiter vorne stehen, stimmt, ja, und dann hast du auf einmal tatsächlich einen zusätzlichen Feldspieler. Und um jetzt da den Bogen zu schließen zur falschen 10, der Jude Bellingham aufgrund seiner Athletik schafft ihn, das ist jetzt erst wieder bei einem, ich glaube es war gegen Napoli-Spiel, er hat in der eigenen Hälfte 2 Spiele überspielt und war dann vorne in der Spitze drin und für Kopfballtor.
Mhm.
Und das in einem Spiel
zu... Ja, stimmt, er kommt aus der 8 fast außer. Er startet seine Aktion auf der 6, auf der 8, aber ist dann in einem schnellen Aufbauspiel vorn, um als 10er abzuschließen.
Als 10er abzuschließen, beziehungsweise sogar wirklich dann davor
als 9er abzuschließen. Ja.
Als 9er,
ja,
so. Mhm. Und das geht sich halt aus, weil der Bursche im Juni 20 Jahre alt geworden ist.
Das ist das Irre. Ich meine, unabhängig davon, dass er mit 17 Jahren das Trikot von ihm bei Birmingham retired worden ist, mit 17 Jahren.
Unglaublich,
ist der Typ im Juni 20 geworden. Also das ist unglaublich.
Ja.
Und es ist, ich finde es eben so gut, weil natürlich haben zu Recht Haaland und Mbappé diese Aufmerksamkeit, weil sie einfach die Kicker sind, die unfassbar viel treffen. Die Statistiken vom Haaland, er bricht jeden Rekord. Aber Fußball ist halt nicht nur das Torschießen, ja, die ganze Zeit. Jetzt hast du, klar, Jude Bellingham hat jetzt auch ständig getroffen, aber das, was er sonst noch macht, das ist schon, wie ein noch schnellerer, noch torgefährlicher Kevin De Bruyne. Also der lässt sogar auf einmal Kevin De Bruyne alles schauen.
Ja, also wir wünschen uns wirklich, dass er sich nicht verletzt, weil ich glaube wirklich, dass das so einer von den Spielen sein könnte, wo wir uns dann in 20 Jahren denken werden, ja, wir waren da am Anfang schon dabei.
Ja, genau so ist es. Und wir haben es damals schon gewusst, wenn man nur reinhört in unsere Episode 114.
So ist es.
Gut, Alex Stegisch, das waren unsere großen 10.
Dann bleibt vielleicht noch ein kurzer Hinweis, wo man uns sonst noch verfolgen kann. Wir sind natürlich auf allen Plattformen unterwegs. Man kann uns jederzeit auf redaktion.spielfrei.at eine E-Mail schreiben. Wir sind demnächst, das könnte nämlich eigentlich morgen soweit sein, bei Black FM, das wird man noch sehen.
Mhm.
Und wir sind jedenfalls mit Spielfrei jetzt mal kurz in einer Weihnachtspause,
genau.
Kommen aber am 10. Jänner wieder zurück.
Genau. Das heißt, wir machen jetzt mal Weihnachtspause. Und wenn ihr uns Weihnachten versüßen wollt, dann schreibt uns doch eure Highlights 2023 oder Lowlights 2023. Kann sich auf den Fußball beziehen, kann aber ganz andere Sachen sein. Wir werden es nicht vorlesen, wenn ihr nicht wollt, dass wir es vorlesen. Aber wir freuen uns jedes Mal, wenn wir irgendeine Post bei uns im Postfach haben.
So ist es.
Gut, danke Alex Stegisch für dieses wunderbare Jahr mit dir.
Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet uns das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.
Ich meine, unabhängig davon, dass er mit 17 Jahren das Trikot von ihm bei Birmingham retired worden ist, mit 17 Jahren.
Unglaublich, ja.
Ist der Typ im Juni 20 geworden. Also das ist unglaublich.
Ja.
Und es ist, ich finde es eben so gut, weil natürlich haben zu Recht Haaland und Mbappé diese Aufmerksamkeit, weil sie einfach die Kicker sind, die unfassbar viel treffen. Die Statistiken vom Haaland, er bricht jeden Rekord. Aber es Fußball ist halt nicht nur das Torschießen die ganze Zeit. Jetzt hast du, klar, Jude Bellingham hat jetzt auch ständig getroffen, aber das, was er sonst noch macht, das ist schon wie ein noch schnellerer, noch torgefährlicher Kevin De Bruyne. Also der lässt sogar auf einmal Kevin De Bruyne alles schauen.
Ja, also wir wünschen uns wirklich, dass er sich nicht verletzt, weil ich glaube wirklich, dass das so einer von den Spielen sein könnte, wo wir uns dann in 20 Jahren denken werden, ja, wir waren da am Anfang schon dabei.
Ja, genau so ist es. Und wir haben es damals schon gewusst, wenn man nur reinhört in unsere Episode 114.
So ist es.
Gut, Alex Stegisch, das waren unsere großen 10.
Dann bleibt vielleicht noch ein kurzer Hinweis, wo man uns sonst noch verfolgen kann. Wir sind natürlich auf allen Plattformen unterwegs. Man kann uns jederzeit auf redaktion.spielfrei.at eine E-Mail schreiben. Wir sind demnächst, das könnte nämlich eigentlich morgen soweit sein, bei Black FM, das wird man noch sehen.
Mhm.
Und wir sind jedenfalls mit Spielfrei jetzt mal kurz in einer Weihnachtspause,
genau.
Kommen aber am 10. Jänner wieder zurück.
Genau. Das heißt, wir machen jetzt mal Weihnachtspause. Und wenn ihr uns Weihnachten versüßen wollt, dann schreibt uns doch eure Highlights 2023 oder Lowlights 2023. Kann sich auf den Fußball beziehen, kann aber ganz andere Sachen sein. Wir werden es nicht vorlesen, wenn ihr nicht wollt, dass wir es vorlesen. Aber wir freuen uns jedes Mal, wenn wir irgendeine Post bei uns im Postfach haben.
So ist es.
Gut, danke Alex Stegisch für dieses wunderbare Jahr mit dir.
Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet uns das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.